So, liebe Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich grüßen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch auch Grüße mitbringen von der Gemeinde in Bietigheim-Bissingen. Die Geschwister haben mir aufgetragen, euch ganz herzlich zu grüßen. Ja, und ich freue mich, dass wir einmal wieder zusammen sein dürfen, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich auch über das Wachstum, das Äußere. Und hoffentlich auch innere Wachstum, das ihr erleben durftet, für die neuen Räume. Ich möchte der Herr doch Gnade schenken, dass ihr wirklich hier in Adelberg auch weiter ein treues Zeugnis für seinen Namen und für sein Wort sein könnt. Ja, und dieses Wort des lebendigen Gottes dürfen wir heute miteinander betrachten. Und mir ist für heute ein Wort wichtig geworden aus dem Matthäusevangelium, aus dem 19. Kapitel. Und da möchte ich mit uns lesen von Vers 1. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, begab er sich von Galiläa hinweg und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie dort. Und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Manne erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, von Anfang an sie Mann und Frau schuf und sprach, um deswillen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Moses hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer irgend seine Frau entlassen wird, nicht wegen Hurerei und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagten zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib also geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Ja, wir haben hier ein Wort des lebendigen Gottessohnes, des Herrn, der in einer ganz wichtigen Frage unseres Lebens uns etwas sagen möchte. Die Ehe ist ja eine der ganz grundlegenden Lebensordnungen von uns Menschen. Die Gemeinschaft, das Verhältnis von Mann und Frau berührt zutiefst jedermanns Leben. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die den Herrn hier mit dieser Frage geprüft haben, auf die Probe gestellt haben, versucht haben, aufs Glatteis zu locken, die hatten ihre ganz eigenen Ansichten über die Ehe. Wir wissen aus der Geschichte, dass es zum Beispiel unter den Rabbinern die Ansicht gab, dass ein Mann sich wegen nahezu jedem Grund von seiner Frau scheiden lassen konnte, wenn sie mal ein Essen anbrennen hat lassen oder wenn sie ihm einfach nicht mehr so gut gefallen hat wie eine andere, dann konnte er sie entlassen. Und sie haben alle möglichen menschlichen, spitzfindigen Argumente angewandt, um das zu rechtfertigen. Und hier legt der Sohn des lebendigen Gottes Gottes Willen und Lebensordnung der Ehe aus. Und dieses Wort hat auch uns heute etwas zu sagen. Ich denke einfach deshalb, weil die Gefahr groß ist, dass die Frage von Ehe und Leben in der Ehe und Leben außerhalb und vor der Ehe auch von Christen, wie viel mehr von denen, die nicht bewusst Christen sind, nach eigenem Gutdünken, nach den eigenen Wünschen und dem eigenen Willen ausgelegt wird und dass dabei der Wille des lebendigen Gottes, der uns alle geschaffen hat, außer Acht gelassen wird. Und das, was der Herr Jesus hier in diesem Wort betont, ist eigentlich der Ernst und die Heiligkeit dieser Lebensordnung Ehe. Sie ist etwas, mit dem man nicht spielen kann. Ich denke, das wird dadurch deutlich. Und die Reaktion der Jünger, die das Wort ihres Herrn ernst nehmen, ist sicher falsch, aber sie ist verständlich. Sie sagen, ja, wenn die Ehe so etwas Ernstes und Heiliges ist, oh, dann lasse ich lieber die Finger davor. Das ist ganz bestimmt nicht die richtige Reaktion. Aber versteht ihr, wir als Christen im 20. Jahrhundert, in diesem Jahrhundert der Gesetzlosigkeit, wo Gottes Maßstäbe von den Menschen wie selbstverständlich weggewischt werden, wir haben es nötig, dass wir unsererseits etwas mehr Achtung vor diesem göttlichen Einrichtung der Ehe haben, vor dieser heiligen Einrichtung. Dass wir sie mit anderen Augen, nicht mit menschlichen Augen sehen, sondern mit den Augen Gottes selbst, so wie der Herr Jesus uns das auch darstellt. Und deswegen möchte ich das daran anknüpfend an dieses Wort einfach mal ein paar Gedanken betrachten aus der Bibel. Was ist überhaupt die Ehe in den Gedanken Gottes? Und dann als zweites möchte ich ein paar Anwendungen machen. Was kann das für uns als Christen heute bedeuten, Ehe in den Gedanken Gottes zu leben? Zunächst einmal, der Herr Jesus, als er diese Menschenlehren der Pharisäer widerlegt, bezieht sich auf Gott, den Schöpfer selbst, und bezieht sich auf das Wort Gottes. Er zitiert die Bibel. Er beruft sich, und das wollen wir auch kurz betrachten, auf den Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose, ganz am Anfang. Und auf diesen Anfang geht er zurück. Und wir lesen da in 1. Mose im ersten Kapitel von Vers 27 an. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Ja, also von Anfang an, vor dem Sündenfall, hat Gott die Ehe als Gemeinschaft zwischen Mann und Frau gesetzt. Und er hat sich von vornherein auch bestimmt, dass aus dieser Ehe Kinder hervorgehen sollen. Dass die Menschen sich mehren sollen. Dass Fruchtbarkeit ein Element der Ehe ist. Und Gott hat diese Lebensordnung der Ehe gesegnet. Und sie ist ein Segen. Deswegen war die Reaktion der Jünger menschlich aber ganz falsch. Wir brauchen keine Angst vor der Ehe zu haben. Aber wir sollten als Christen zu verstehen suchen, wie hat Gott die Ehe gemeint? Wie kann ich sie leben, damit sie ein Segen für mich wird? Dazu vielleicht noch einmal aus dem zweiten Kapitel von dem ersten Buch Mose, von Vers 21, von Vers 18 ab. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Und dann kommt diese Stelle. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er entschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach, diese ist einmal Gebein von meinem Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Manne ist diese genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Also das ist diese Grundordnung der Ehe. Adam, der Mensch, das ist im Hebräischen dasselbe Wort, brauchte ein Gegenüber. Gott wollte nicht, dass er für sich alleine bleibt. Er wollte ihm ein Gegenüber, eine Hilfe schaffen. Und das ist die Zweckbestimmung, die Lebensbestimmung des Mannes und der Frau, wie sie auch in der Bibel später immer wieder aufgegriffen wird. Und diese zwei sollten nach dem Willen Gottes miteinander, füreinander leben. Sie sollten eine Einheit bilden. Das ist etwas ganz Wunderbares. Dieses Einswerden ist ein Geheimnis, ein Gnadengeschenk Gottes, mitten in einer Welt, die nach dem Sündenfall von Egoismus, Selbstsucht und Streit Zerrissenheit geprägt war, da sollte es einen Ort geben, wo zwei Menschen füreinander leben, eins sein können, wo ein Ort der Geborgenheit auch entsteht, wo dann auch Kinder aufwachsen können und sollen. Das war Gottes Absicht mit der Ehe. Und das ist auch die Basis, die wir selber brauchen als Christen, dass wir diese Schöpfungsordnung tiefer verstehen, darüber auch mal nachdenken. Und etwas, was da auch sehr deutlich wird und was auch in der Rede des Herrn Jesus sehr deutlich wird. Gott hat die Ehe als eine lebenslange treue Beziehung angelegt. Es ist die Grundlage der Ehe, dass sie lebenslang ist und dass sie auf Treue beruht, auf Verbindlichkeit. Und wir Menschen sind heute so unverbindlich, so untreu, so eigensüchtig geworden, dass wir bereit sind, Beziehungen bei der ersten tieferen Schwierigkeit und Krise eiskalt aufs Messer zu setzen und abzuschneiden und zu sagen, Schluss, ich gehe weg, ich wechsle meinen Partner, hat sich nicht bewährt, hat nichts gebracht für mich, aus. Und das ist Sünde. Das ist absolute Verfehlung gegen Gottes Absichten. Das wird so deutlich. Und ich möchte dazu ein Wort lesen aus Malachi, aus dem Propheten Malachi. Ich lese es aus der Schlachterübersetzung, weil es dort eigentlich am deutlichsten und klarsten und besten übersetzt ist. Wo Gott seinem heiligen Volk Israel den Spiegel vorhält und das seine Sünden aufdeckt. Und eine seiner Sünden war, dass sie angefangen hatten, die Ehe zu zerstören durch Ehescheidung. Und da wollen wir hören, was Gott selber dazu zu sagen hat. Malachi 2 von Vers 13 bis Vers 16. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zum Speisopfer wenden und es nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Wohlgemerkt, das waren nicht Leute, die völlig von Gott weg waren. Die kamen zum Altar des Herrn, die haben dort geweint, weil Gott scheinbar nicht mehr geantwortet hat. Die waren fromm. Die wollten eine Beziehung zu Gott haben. Und doch hatten sie im Bereich der Ehe Gottes Willen total verlassen. Vers 14. Ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, welcher du nun untreu geworden bist, obschon sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht und geistesverwandt mit ihm? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geiste, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Kleid mit Frevel zudeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und seid nicht treulos. Das ist Gottes Herz. In Bezug auf die Ehe. Ich möchte es eines besonders hervorheben, dass nämlich die Ehe vor Gott ein Bund ist. Und wenn wir ein bisschen in der Bibel studieren und lesen, was ein Bund ist, das ist ein heiliges Versprechen von Menschen vor Gott. Wir finden zum Beispiel, dass ein Bund gemacht wurde zwischen den Gibeonitern und Josua, als das Land erobert wurde, und den Gibeonitern wurde von Josua Frieden und Verschonung zugesichert. Und als Generationen später Saul in seinem falschen Eifer die Gibeoniter zu töten versuchte, da hat das Fluch und Gericht über das Volk Gottes gebracht. Und dieses Gericht wurde erst wieder beseitigt, als das Volk Buße getan hat, beziehungsweise David stellvertretend als König und dieses Unrecht gegenüber den Gibeonitern beseitigt wurde. Ein Bund ist vor Gott etwas Heiliges. Und Gott selbst wacht über diesen Bund, dass er eingehalten wird. Und einen Bund zu brechen, ist direkte Sünde gegen Gott. Das finden wir hier in Malachi ganz deutlich. Und es wird ganz klar angewandt auf die Ehe. Die Ehe, egal wie Menschen sie sehen, ist eine göttliche Einrichtung. Und Gott sieht sie als Bund. Egal, ob wir sie als Bund sehen oder nicht. Gott sieht sie so. Und er erwartet Treue zu diesem Bund. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Und lasst uns doch diese Dinge mal von Gottes Sicht her sehen und verstehen. Wir denken vielleicht, oh, Treue ist so was Schwieriges, das ist ja eine Einschränkung, das ist ja so eng. Aber ihr Lieben, Treue ist Gottes Gebot für die Ehe, weil er weiß als unser Schöpfer, was für uns selber gut ist. Wenn wir mal recht drüber nachdenken, dann müssen wir verstehen, erst wenn diese Ehebeziehung wirklich von dem Band der Treue geschützt und zusammengehalten wird, erst dann können sich doch zwei Menschen einander wirklich ganz öffnen und anvertrauen, auch mit ihren Schwachheiten. Wenn ich die Befürchtung habe, wenn ich mein Herz wirklich ganz offenbar und als Versager dastehe, dann läuft meine Frau von mir weg, dann kann ich mich nie öffnen. Dann werden zwei nie eins sein. Wenn die Frau Angst haben muss, wenn mein Mann irgendwo im Büro eine hübsche Sekretärin hat, dann läuft er mir womöglich weg und lässt mich im Stich. Dann kann doch eine Frau sich nie ihrem Mann wirklich öffnen. Sie kann doch nie wirklich diese Freude des gegenseitigen Vertrauens und des Einsseins haben. Ja? Gott kennt unsere Herzen, er selber hat sie ja geschaffen. Gott weiß, dass letztlich das Bedürfnis unseres Herzens eine lebenslange, verbindliche, treue Beziehung ist. Auch wenn der Teufel den Menschen heute genau das Gegenteil einredet. Hab Spaß, hab Abwechslung, öfter mal was Neues. Ja? So wird es da, so flockig und so leichtfertig wird es da angepriesen. Und das ist absolute Täuschung und Irreführung. Das, was wir machen, wenn wir so leben, wir verwüsten unser eigenes Herz und machen es beziehungsunfähig. Und das weiß Gott. Er weiß, dass Treue zu einer solchen Beziehung dazugehört. Und deshalb hat er Treue aus Liebe, aus Weisheit zu der Grundbedingung einer Ehe, einer Beziehung zwischen Mann und Frau gemacht. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Die Ehe ist verbindlich. Wir können nicht raus aus der Ehe. Wenn wir sie einmal eingegangen haben, dann leben wir darin unser ganzes Leben. Auf Gedeih und Verderb. So will das Gott. Und damit ist die Ehe auch ein Schutzraum. Versteht ihr, das ist nicht nur negativ. Das klingt für uns, weil wir so unabhängig, so rebellisch sind, weil wir gar nicht Gottes Wege gehen wollen. Aber in Wirklichkeit ist es ein wunderbarer Schutzraum. Wenn ich weiß, ich habe versagt, ich habe vielleicht Dinge getan, die eine Ehe wirklich untergraben können. Und trotzdem, es gibt Vergebung, es gibt einen Neuanfang, wir bleiben zueinander stehen. Das ist etwas Wunderbares. Solange ein Ehepartner, beide Ehepartner leben, besteht die Ehe vor Gott. Das ist diese ganz wichtige Wahrheit, die der Herr Jesus in seiner Lehre über die Ehescheidung deutlich ausgesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, in dem Moment, wo jemand sich scheiden lässt und will jemand anderes heiraten, begeht er Ehebruch. Warum? Weil zwar der Mensch sagen kann, Schluss aus, diese Ehe besteht für mich nicht mehr. Aber er rechnet nicht mit dem lebendigen Gott. Vor Gott besteht die Ehe weiter. Und das wollen wir uns kurz mal ansehen, was das bedeutet. Römer 7, Vers 2 bis 3. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Ganz klare Sache. Die Ehe besteht, solange beide Ehepartner leben. Nur der Tod eines Ehepartners löst vor Gott eine Ehe auf. 1. Korinther 7, die nächste Stelle, die uns das bestätigt. Nehmen wir mal da den Vers 39. Genau dasselbe, was Römer 7 auch sagt. Eine Frau ist gebunden, solange Zeit ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn. Ja? Auch eine ganz klare Aussage. Und dann als letztes noch, was sehr, sehr deutlich ist, Lukas 16, Vers 18. Diese, ein ganz, ganz scharfes und klares Wort des Herrn. Ich lese mal schon von Vers 17. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das heißt also ganz klar und stimmig, die Ehe besteht, solange die Ehepartner leben. Und wenn man während dieser Zeit sich von dem Ehepartner trennt und einen anderen heiratet, begeht man Bruch dieser ersten Ehe. So ernst ist es. Wir Menschen handeln nicht mehr danach. Die Menschen meinen, sie können ihr Leben nach ihren eigenen Maßstäben einrichten, aber Gott erkennt es nicht an. Vor Gott sind seine Ordnungen weiter gültig. Und ihr Lieben, das bedeutet eben diesen Ernst, dass die Jünger gesagt haben, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, dieses Erschrecken, es ist eine ganz ernste Sache. Und wie gesagt, das Erschrecken ist so falsch, aber der Respekt vor der Ehe, den brauchen wir ganz dringend. Ich gehe nochmal kurz eingehen auf diesen Einwand, den viele als einen Freibrief zur Ehescheidung nehmen, außer wegen Hurerei oder Unzucht. Ja? Und nur ganz in aller Kürze gesagt, die einzig meines Erachtens stimmige Auslegung, die ich gefunden habe, kommt von Karl Laney in seinem sehr guten Buch über Ehescheidung, wo er deutlich macht, das war eine jüdische Besonderheit des mosaischen Gesetzes, nämlich unter diesem Wort Porneia oder Hurerei wurde im Judentum ganz speziell auch eine Ehe verstanden, die praktisch unter Verwandten, unter engen Blutsverwandten geschlossen wurde und die damit von vornherein vom Gesetz verboten war. Ja? Es ist übrigens interessant, dass gerade im herodianischen Herrscherhaus zur Zeit des Herrn Jesus solche Ehen immer wieder üblich waren und einen öffentlichen Skandal ausgelöst hatten. Ja? Und der Herr Jesus sagt, die einzige Ausnahme, die es geben kann, ist, wenn praktisch eine Ehe von vornherein gegen das Gesetz mit einem engen Blutsverwandten geschlossen wurde. Das lässt eine Scheidung zu, aber nicht eine Wiederheirat. Ja? Denn diese Aussage in Lukas ist absolut, ohne jede Einschränkung. Jeder, der sich scheiden lässt und wieder heiratet, begeht Ehebruch. So ernst ist die Ehe. Aber ihr Lieben, lasst uns auch etwas anderes sehen. Und das wird auch deutlich, indem wie der Herr Jesus hier redet, wie er nämlich auch das mosaische Gesetz verlässt und darüber hinausgeht, eigentlich den Maßstab noch höher setzt als Mose. Dass nämlich die Ehe im christlichen Sinn etwas noch viel Höheres ist als nur eine Schöpfungsordnung. Und da werden wir nachher noch drauf eingehen in Epheser 5. Die Ehe im christlichen Sinn bedeutet Leben mit Christus, in Christus und für Christus. Ein Zeugnis zu sein für den Herrn Jesus und seine Liebe und Treue und ihn zu ehren, das ist eigentlich die tiefere Lebensbestimmung der Ehe für die, die dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Das geht noch über die Schöpfungsordnung hinaus, vertieft die Absichten Gottes eigentlich noch im Vergleich zu dem, was das mosaische Gesetz gebracht hat. Aber auf jeden Fall, die Ehe ist etwas Ernstes und Heiliges in den Augen Gottes und sollte es auch bei uns sein. Hebräer 13, Vers 14 noch ganz kurz dazu, wo das auch noch einmal deutlich wird. Entschuldigung, Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei geehrt in allem und das Bett unbefleckt. Hure aber und Ehebrecher wird Gott richten. Ganz klare Sprache. Und als letztes, was wir aus diesem Wort des Herrn Jesus lesen können, nur in aller Kürze, aber es ist auch wichtig, ja? Die Ehelosigkeit kann ein guter, gottgewollter und erfüllender Weg für Christen sein. Ja? Das ist in diesem Bild ausgedrückt, solche, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches Gottes willen, das sind solche, die auf die Ehe verzichten, um dem Herrn ganz dienen zu können. Paulus selber war ein großes Beispiel dafür. Ja, wir werden das nachher noch sehen, das ist eine Gnadengabe, eine Berufung, die nicht viele haben. Aber es ist in dem Herrn Jesus, in der Beziehung zu ihm möglich, alleine zu leben und trotzdem glücklich und erfüllt zu sein als Christ. Das ist etwas Wunderbares. Dass wir nicht meinen müssen, wir haben alles verpasst im Leben, wenn wir nicht heiraten können. Sondern in Christus gibt es einen Weg, auch unverheiratet ein erfülltes und glückliches Leben zu leben. Soweit einmal die Betrachtung dieses Wortes. Und jetzt lasst uns einfach einige Anwendungen machen. Was bedeutet Gottes Eheordnung für uns, für unser Leben ganz konkret. Und das Erste, was mir da wirklich auf dem Herzen liegt, Gottes heiliger Ehebund verlangt eine gute Vorbereitung. Das möchte ich vor allen Dingen all den Zuhörern sagen, die noch jünger sind, die nicht verheiratet sind, die vielleicht auch danach streben, einmal zu heiraten. Es verlangt eine gute Vorbereitung. Denn eines ist klar, wenn es stimmt, was der Herr Jesus hier sagt, was Gottes Wort sagt, dann kann ich, darf ich nicht leichtfertig in eine Ehe hineingehen. Ich treffe eine Entscheidung, die ist für mein ganzes Leben gültig. Die hat Folgen für mein ganzes Leben. Und so eine Entscheidung will wohl erwogen sein. Und geistlich gesprochen, so eine Entscheidung kann und darf ich nur treffen aus der engen Beziehung zum Herrn Jesus. Und wenn ich weiß, es ist sein Wille, dass ich genau diese Frau, genau diesen Mann heirate. Und da müssen wir uns auch einmal von dieser menschlichen, fleischlichen Sichtweise befreien. Wir würden immer gerne nach Sympathie gehen. Manchmal früher auch nach anderen Sachen. Ja, der Vater von der Frau hat ein größeres Stückle und der Vater hat ein kleineres Stückle. So wurde das früher manchmal geordnet, ja, und dann hat man halt so geheiratet, dass die Stückle zusammenpassen. Das waren auch Motive, ja. Heute hat man das weit von sich gewiesen, aber ihr Lieben, sind denn die Motive, die wir heute haben, besser? Für eine Ehe tauglicher? Das wage ich zu bezweifeln. Heute sagt man, wenn ich nicht in romantischer Liebe entflammt bin zu dem und dem Partner, dann hat es doch alles keinen Sinn. Und vergisst, was für ein Strohfeuer oft die romantische Liebe ist, die Verliebtheit, die Gefühle. Ja? Wenn man schon ein bisschen mehr im Leben gereift ist, dann weiß man das, ja, dass das eine Achterbahn ist, dass das absolut nichts Vertrauenswürdiges ist, sondern im Gegenteil, ja, es gibt nichts, was einen weniger letztlich beständig macht und was einen öfters enttäuscht als Gefühle. Und wenn wir jetzt meinen, das ist genau die Frau meines Lebens und die muss es sein und niemand anders und tun nach dieser entscheiden, nach dieser Maßstab, wen wir heiraten wollen, dann handeln wir töricht im höchsten Maße. Wer weiß, ob der Lebensweg, die Lebensart von einem Menschen wirklich zueinander passt? Das weiß nur Gott, der die Herzen kennt, der Schöpfer, der das Innerste weiß, der die Zukunft weiß. Ja? Als Christ zu heiraten bedeutet, wir wollen ein Leben lang gemeinsam dem Herrn dienen. Wir wollen gemeinsam ihm nachfolgen. Und dazu muss ich auch wissen, ist der Weg, den der Herr für den anderen hat, wirklich auch mein Weg? Passen wir zusammen, auch geistlich? Selbst wenn beide wirklich entschiedene und klare Christen sind, was eine unbedingte Voraussetzung ist eigentlich, ja, dann ist immer noch nicht gesagt, dass sie wirklich zusammenpassen. Es gibt immer wieder Fälle im Reich Gottes, wo man berichtet, dass ein Mann zum Beispiel eine klare Berufung in die Mission hatte und eigentlich hinausgehen sollte, aber er hat eine Frau geheiratet, die wollte diesen Weg nicht mitgehen und konnte nicht und dann musste er zu Hause bleiben. Die Berufung war dadurch zunichte gemacht, dass eine vor Gott falsche Verbindung eingegangen war. Und dann kann man nicht sagen, ja, tut mir leid, hab mich geirrt, lass mich scheiden, heirate jemand anders, das geht nicht. Ja? Damit ist die Entscheidung gefällt und dann müssen wir den Weg weitergehen im Vertrauen auf den Herrn. Gott hat, wenn wir solche falschen Entscheidungen fällen, schon noch Gnadenwege, aber es gibt Verluste, Einschnitte im Leben, die nicht wieder ausgeglichen werden können. Versteht ihr? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, ich möchte den Lebenspartner haben, den der Herr für mich hat, nicht den, den ich mir selber raussuche. Das ist eine ganz entscheidende Sache, dafür zu beten. Und wenn wir nicht selber ein hingegebenes Leben an den Herrn Jesus führen, dann werden wir auch an dieser Klippe unter Umständen scheitern und große Nöte und Schwierigkeiten dann in Kauf nehmen müssen. Und das nächste ist, Vorbereitung bedeutet auch Übung in Zucht und Reinheit. Das kann nur jemand, in dessen Herzen wirklich der Herr Jesus wohnt. Die Bibel sagt da ganz nüchtern, die Menschen sind voller unreiner Begierden. Sie sind unzüchtig. Das ist eine Eigenschaft des Fleisches, dass es sich das, was es gerne möchte, einfach holt. Ja? Zum Raube holt. Egal, wie Gottes Ordnungen lauten. Aber Gott erwartet, dass Ehepartner, bevor sie in die Ehe gehen, in Bezug auf das andere Geschlecht in Reinheit leben. Dass sie also nicht sich schon auf Beziehungen und Gefühle und Handlungen einlassen, die eigentlich in die Ehe gehören. Das ist eine ganz wichtige Sache. Gott hat die Erfüllung bestimmter Gefühle, die er in uns hineingelegt hat, in einen Ort bestimmt, und zwar in die eheliche Treuebeziehung. Und der sündige Mensch möchte diese Gefühle sich zum Raube erfüllen, außerhalb, vor der Ehe. Und das ist Sünde. Und das bringt immer Zerstörung mit sich, immer Leid, immer Nöte und Schwierigkeiten, auch wenn wir uns da vielleicht drüber weglügen wollen. Und deswegen, wenn wirklich zwei Menschen in Reinheit aufeinander gewartet haben, in Reinheit mit dem Herrn gegangen sind und dann eine eheliche Beziehung eingehen in dem Willen des Herrn, das ist wahres Glück und wahre Lebenserfüllung. Da schenkt Gott Segen und Freude und wirklich Wunderbares. Aber nur dort. Und dort, wo Christen diesen Weg nicht gehen, wo sie letztlich ihre Partnerschaft in Unreinheit, in eigenen Begierden suchen, dort gibt es bittere Nöte und Verlust. Verlust an Segen auch in der Ehe dann. Gar keine Frage. Und es nimmt Gott auch nicht so einfach weg, weil wir haben zwar Vergebung für unsere Sünden, aber die Folgen unserer Sünden müssen wir trotzdem unter Umständen tragen. Versteht ihr? Das ist eine ernste Sache. Deswegen möchte ich euch auch Mut machen, gerade euch jüngeren Unverheirateten. Strebt danach, anders in die Ehe hineinzugehen, als es die Weltmenschen tun, die unbekehrten Menschen ohne den Herrn Jesus. Strebt danach, dass ihr euer Leben selber dem Herrn Jesus ausliefert und eng mit ihm lebt in der Zeit des Ledigseins. Es ist die beste Vorbereitung auf die Ehe, die es gibt. Treu dem Herrn nachfolgen, einfach für ihn leben, ihm dienen. Und darauf vertrauen, Herr, zur rechten Zeit hast du die richtige Frau, den richtigen Mann für mich. So werden Ehen geschlossen, die wirklich dauerhaft sind und die auch geistliche Frucht bringen. Die Segen bewirken und Segen in Fülle empfangen vom Herrn. Und das andere ist, haltet euch selbst rein. Das ist so altmodisch, so eng, das gibt es gar nicht außerhalb der Bibel mehr. Ja? Das findet man heute nicht mehr, solche Worte. Keuschheit, ne? Das ist ein Fremdwort geworden, aber die Bibel benutzt es. Ja, die Bibel sagt jawohl, und lest mal den Timotheusbrief, diese Ratschläge an einen jungen Christen, was Paulus da sagt. Ja? Fliehe die Begierden der Jugend. Strebe nach Reinheit, nach Keuschheit, nach Gottseligkeit, nach Gerechtigkeit. Ja? Das ist ein Kampf für einen jungen Menschen, überhaupt keine Frage, sowieso in der jetzigen Zeit. Aber es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen und dem Herrn treu zu sein. Ihr werdet dafür reichen geistlichen Lohn empfangen. Und es gibt nichts Schöneres als eine Ehe, in der man weiß, wir gehören vor dem Herrn zusammen. Und nicht nur wir wollen einander treu sein, sondern der Herr trägt diese Beziehung in seiner mächtigen Hand. Er wacht darüber, dass wir gemeinsam ans Ziel kommen. Wunderbar, wenn man das wissen darf. Das trägt auch durch manche Krisen hindurch, die nicht ausbleiben. Wartet auf den Herrn. Sucht seine Führung in dieser Frage. Geht nicht voreilig aus menschlichen, fleischlichen Motiven eine Ehe ein, denn es ist eine äußerst ernste Entscheidung mit Folgen fürs Leben. Aber ihr dürft, wenn ihr mit dem Herrn geht und wenn ihr ihm folgt, auch voller Mut und Zuversicht eine Ehe eingehen. Das ist kein unmöglicher Berg, ja, das möchte ich auch mal sagen, ja. Sondern es ist eine Sache, die ist wunderbar, wenn wir wirklich wissen, jawohl, jetzt öffnet der Herr mir die Tür für eine Ehe und ich weiß, das ist Gottes Führung. Da können wir jubeln und Gott danken. Was nicht heißt, dass es immer nur ein Höhenflug ist, da kommen wir gleich drauf. Ja? Aber trotzdem, es ist etwas Gesegnetes, wenn wir Gottes Ordnungen beachten. Der nächste Punkt betrifft die, die diesen Schritt schon getan haben. Leben in der Ehe. Als Christ. Ich möchte dazu mal gerade ein ganz wertvolles Wort aus Kolosser 3 lesen. Wir finden gar nicht so viele direkte Worte über das Eheleben in der Bibel, aber wir finden viele Worte über christliche Gemeinschaft, die wir ganz direkt auf die Ehe anwenden können. Und dazu gehört ganz bestimmt Kolosser 3 von Vers 12 ab. Das kann man also jedem christlichen Ehepaar ins Stammbuch schreiben. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat wider den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Wir könnten eigentlich noch weiterlesen: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem er in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern Gott singend in eurem Herzen in Gnade, und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Also in einer gewissen Weise können wir dieses ganze Wort auf eine christliche Ehe anwenden. Ich möchte ganz besonders eben darauf aus, dass eine christliche Ehe natürlich kein Wolkenflug ist, sondern in einer christlichen Ehe lernen wir auch unsere eigenen Fehler und Schwächen kennen. Und das ist von Gott gewollt so. Wir kommen plötzlich in eine ganz enge Beziehung. Da kann man nicht mehr die Maske aufziehen, die man vielleicht anderen Leuten gegenüber hat, und den lieben, braven spielen, sondern da kommen die Schwächen raus, ja, ganz massiv. Da lernen wir uns selber kennen. Und der andere lernt uns leider auch kennen. Aber ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, dass wir erstens dieses Band der Treue haben, dass wir wissen, wir laufen nicht voneinander weg, wenn wir jetzt aneinander versagen, einander wehtun, einander verletzen. Und es gibt wahrscheinlich nur wenige christliche Ehen, wenn überhaupt, wo das nicht der Fall ist. Müssen wir mal ganz nüchtern sehen. Und es ist deswegen so, weil Gott eine Ehe, eine christliche Ehe, auch als eine Schule ansieht. Wie unser ganzes Nachfolgeleben eine Schule ist, wo wir Christus ähnlicher werden sollen, wo wir seine Liebe lernen sollen. Und genauso auch in der Ehe. Und es bedeutet, wir werden einander verletzen. Wir werden einander enttäuschen. Wir werden Schwierigkeiten miteinander haben. Aber, und das ist der große Unterschied zu den Ehen in der Welt, wenn ihr euch um euch guckt, ne, Schule, Beruf, überall, enttäuschte Leute, verbittert irgendwo, desillusioniert, innerlich oder äußerlich auseinandergegangen, vielleicht schon die zweite, dritte Ehe, ne? So sieht es in der Welt aus. Aber in den christlichen Kreisen ist oft die Ehe auch nicht in Ordnung. Und es gibt auch Leute, die mit Ehescheidung spielen. Das ist ja das Schlimme. Versteht ihr? Und da gibt es nur einen Weg, dass wir nämlich erkennen, die Ehe ist eine Schule der Liebe Gottes für uns. Wo wir verlernen zu vergeben, einander anzunehmen, auch wenn wir versagen voreinander. Wo wir lernen, selber sanftmütig zu sein und nicht zu sagen, der andere ist so wenig geduldig und sanftmütig mit mir. Das merkt man schnell. Aber unsere eigenen Mangel an Sanftmut und Demut und Geduld, den sehen wir oft erschreckend wenig. Und genau das will der Herr auch, wenn wir in Schwierigkeiten kommen in der Ehe, dass wir uns selber demütigen und Buße tun, uns prüfen. Und siehe da, plötzlich merken wir, ich bin ja auch sündig geworden. Es ist ja nicht nur mein Mann oder meine Frau, die hier Schwierigkeiten macht, sondern ich bin auch schwierig. Und wenn man sich dann gemeinsam vor dem Herrn beugt und wenn man dann lernt zu vergeben und gemeinsam mit dem Herrn diese Schule durchzugehen, dann kommt großer Segen daraus. Dann formt Gott uns. Und er bewirkt diese Einheit, die ein absolutes Wunder ist. Wenn man mal den Menschen ein bisschen kennengelernt hat, das menschliche Herz in seinem abgrundtiefen Egoismus, seiner Eigensinn und Hochmut und Starrsinn, dann ist es ein absolutes Wunder, wenn zwei eins werden sollen. Müsst ihr euch mal überlegen. Es geht menschlich gar nicht. Ja? Harmonie zwischen zwei Egoisten ist eine schwierige Sache. Wir sind alle Egoisten. Ja? Alle. Das ist die nüchterne Aussage der Bibel. Ja? Also, wir brauchen Erbarmen. Wir brauchen Güte. Ja? Erbarmen lernen wir dort, wo wir merken, wir sind doch selber Versager. Wir sind doch selber nicht in Ordnung vor Gott mit unserer Art und Weise, wie wir mit dem anderen umgehen. Dann lernen wir Erbarmen und dann können wir vergeben und dann können wir lernen, die Liebe anzuziehen. Hier ist nicht die Rede von den Gefühlsaufwallungen der Anfangszeit, versteht ihr? Von romantischer Liebe, ja? Sondern eine Liebe, die man anzieht, das ist etwas, was man erst gar nicht hat und zweitens etwas, was etwas dauerhafter ist. Ja? Das ist nämlich die Liebe des Herrn Jesus Christus, der Sünder geliebt hat. Solche, die unwürdig waren. So war nämlich unser Herr zu uns. Er hat uns geliebt, obwohl wir nichts von ihm wissen wollten, obwohl wir ihn verachtet und zurückgestoßen haben, hat er sogar sein Leben für uns gegeben. Und genau diese Lebenshingabe und Liebe möchte uns der Herr in der Ehe gegenseitig lernen, lehren, beibringen. Wohl uns, wenn wir in dieser Schule mitgehen, anstatt zu verbocken, uns zu verschließen, aus Enttäuschung und Verbitterung einfach zu resignieren, unsere Ehe laufen zu lassen. Ihr Lieben, wir müssen in unserer Ehe arbeiten. Wir müssen für unsere Ehen beten. Eine geistliche Ehe wird nicht von selber geboren, sondern die kommt auf den Knien zustande. Und vielleicht ist es erstmal nur ein Ehepartner, der auf die Knie gehen muss und Buße tun muss über seine eigenen Sünden, obwohl vielleicht die größeren Sünden beim anderen liegen. Und wenn wir diese Haltung nicht haben, dann haben wir Schwierigkeiten, auch in einer christlichen Ehe. Versteht ihr? Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, Gottes Ordnung ist eine Segensordnung. Wenn wir wirklich uns auf sie einlassen und auf sie eingehen, dann kommen Ströme des Segens für uns und für andere dabei heraus. Wenn wir uns aber unser Herz verhärten und eigene fleischliche Wege gehen, dann kann Gott diesen Segen in unserer Ehe gar nicht so schenken. Männer als das Haupt. Große Herausforderung. Ja, Epheser 5. Ich lese es mal kurz. Ich will einfach das nochmal uns in Erinnerung rufen, was eigentlich Gottes Ordnung ist. Von Vers 22. Ich lese mal mit kleinen Veränderungen aus der alten Elberfelder. Ihr Frauen, ordnet euch unter euren eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber gleich wie die Versammlung dem Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchtet. Das sind die göttlichen, geistlichen Lebensordnungen für eine christliche Ehe. Das geht nur dort, wo wirklich beide Lebenspartner dem Herrn Jesus angehören. Aber da zeigt uns der Herr, letztlich ist die Ehe nicht eine Sache nur zwischen zwei Menschen, sondern sie ist ausgerichtet auf den Herrn Jesus selber. Versteht ihr, das ist so wichtig, das kriegen wir so schwer rein im Alltag, dass unsere Ehe auf den Herrn Jesus ausgerichtet sein soll. So wie es in 2. Korinther 5 heißt, dass wir, weil einer für uns gestorben ist, alle gestorben sind. Und er ist deshalb für uns gestorben und auferstanden, damit wir, die wir leben, nicht mehr uns selber leben, sondern für den leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Für den Herrn Jesus nämlich. Und das ist die Grundausrichtung auch für eine christliche Ehe. Nicht nur Zweisamkeit und gemeinsamer Lebensgenuss, sondern Ausrichtung auf den Herrn, gemeinsame Christusnachfolge, gemeinsames Fruchtbringen für den Herrn Jesus. Das sollte die Perspektive für eine christliche Ehe sein. Und da wird auch eine Ehe gesund, denn wenn zwei Christen bloß immer um sich selber kreisen und sich selber wohlfühlen wollen, dann werden sie irgendwann geistlich krank. Und die Ehe wird auch geistlich krank. Sie hat ihre Bestimmung auch ein Stück verfehlt, weil in Christus ist die Bestimmung einer Ehe für den Herrn zu leben, für das Haupt und nicht nur füreinander. Versteht ihr? Ist auch ganz arg wichtig. Und wir müssen unsere Ehepartner auch danach raussuchen, sind sie bereit, auch so einen Weg zu gehen, für den Herrn ganz da zu sein? Denn sonst wird es schwierig. Ja, und dann die Männer als das Haupt. Und da denkt man, ha, die können herrschen, die haben es gut, ja, ist Fleisch. So denkt der Mensch. Und das stimmt überhaupt nicht. Ja? Das Vorbild des Herrn Jesus war, der sie geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist Hauptschaft. Ja? Wer unter euch der Größte sein wird, der sei aller Diener. Und christliches Hauptsein als Mann bedeutet Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen. Das ist genau das, was dem Fleisch heute des Mannes überhaupt nicht mehr passt. Ja, die modernen Männer scheuen Verantwortung und ziehen sich zurück, dort wo sie eigentlich hinstehen sollten, aber nicht in einer fleischlichen Herrschsucht, sondern als Diener, als Demütige, als solche, die selber dem Herrn Jesus unterworfen sind. Dann kann ich nicht mehr über meine Frau dirigieren und regieren und herrschen. Und die Frau als Hilfe, als Gefährtin in Unterordnung, ganz schwer, ganz total anders wie der Zeitgeist und trotzdem gesegnet. Es geht hier nicht um blinde Sklaverei. Dieses Wort Unterordnung bezeichnet etwas ganz Bewusstes. Ja? So wie ich mich als Angestellter meinem Chef unterordne, obwohl ich nicht weniger wert bin wie er, einfach weil ich weiß, er ist derjenige, der jetzt die Entscheidung treffen muss, nicht ich. Genauso sagt die Bibel, die Frauen sollen sich bewusst um des Herrn Jesus willen unter ihre Männer unterordnen. Nicht, weil sie etwa weniger klug sein oder weniger fähig sein, Entscheidungen zu treffen, sondern weil Gott dem Mann die Aufgabe gegeben hat, die Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich Gott fürchte als Frau, dann ehre ich meinen Mann. Ne? Aber in Christus, in der Beziehung zu dem Herrn Jesus, bekommen wir Gnade, diese Dinge immer mehr auszuleben. Und dann entsteht Segen. Ja, wenn wir diese Ordnungen mal wirklich ehrlich vor uns stellen, dann muss uns unser eigenes Versagen deutlich werden. Nicht nur das Versagen von unserem Ehepartner, ihr Lieben. Unser eigenes. Und es ist so schön, dass uns da ein Weg offen bleibt. Ein Weg des Segens. Und dieser Weg heißt Buße. Heißt Demütigung unter Gott und unter seine Wahrheit. In dem Moment, wo wir das können, ja, da kann Gott auch schwierige Dinge, auch Versagen in Segen und Gutes umwandeln. Und es ist seine Freude, das zu tun. Aber in dem Moment, wo wir unbußfertig und selbstgerecht sind und fleischlich, da kann Gott diese Segnungen nicht schenken. Und wir leiden, wir werden leiden. Ganz klar. Es gibt auch noch andere Beziehungen, die notvoll sind. Leben in der Ehe mit ungläubigen Ehepartnern. Mit Ehepartnern, die den Weg nicht mitgehen, die einen verlassen haben unter Umständen. Auch solche Dinge, zerbrochene Ehen, sind im Reich Gottes möglich, wie auch in der Welt ja schon fast die Regel. Und auch da gibt Gott Gnade und Kraft. Das ist etwas Unerhörtes, wenn wir feststellen, wie tief auch die Verletzungen gehen können, die eine zerbrochene, innerlich oder äußerlich zerbrochene Beziehung mit sich bringen. Dass es trotzdem gilt, dass in Christus die Kraft da ist zu vergeben, die Kraft da ist, sich von der Bitterkeit zu reinigen, die einfach kommt. Die Kraft da ist, dem anderen zu vergeben, obwohl er einen ganz anderen Weg gehen will und vielleicht seine Frau oder seinen Mann verlassen hat. Und die Kraft da ist, weiter mit dem Herrn zu leben, obwohl furchtbare Dinge vielleicht geschehen sind. Aber dort, wo eine solche gemischte Ehe zwischen Ungläubigen und Gläubigen zusammen noch ist, da gibt es auch große Schwierigkeiten. Die Gefahr ist oft da, dass der gläubige Ehepartner versucht, den anderen ein Stück zu überreden und zu Christus hinzudrängen. Und deswegen möchte ich da nochmal ganz kurz einen ganz weisen Ratschlag der Bibel in Erinnerung rufen, den jeder kennt, den aber wenige in der Situation wirklich auch praktizieren. 1. Petrus 3, von Vers 1 bis 7. Gleicherweise, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch etliche dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort mögen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht keuschen Wandel angeschaut haben, deren Schmuck nicht der auswendige sei durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Ja, was ist der Weg, einen Menschen zu gewinnen, der für den Herrn verschlossen ist? Nicht überreden, nicht belehren, nicht drängen, sondern ausleben. Ausleben. Stilles Ausleben des Wortes. Das ist das, was uns am schwersten fällt. Den Mund aufmachen und anderen sagen, wo der Weg lang geht, das fällt uns nicht so arg schwer. Aber still sein, dulden und die Liebe Christi versuchen auszuleben, das bringt uns an die Grenze. Und bringt uns zum Herrn. Versteht ihr? Dort soll es uns auch hinbringen. Und in dem Maß, wie wir in einer solchen Not den Herrn suchen und ihm nahe kommen, in dem Maß gewinnen wir Kraft, auch wirklich, wenn es Gottes Wille ist, den anderen Ehepartner für den Herrn zu gewinnen. Aber in dem Maß, wo wir versuchen zu schieben und zu drängen, widersteht uns der Herr selber. So. Weil wir sein Wort missachtet haben. Und wie wollen wir jemanden zu Christus führen, wenn uns der Herr widersteht? Wenn wir Gottes Weg nicht gehen? Also von daher, der Ratschlag der Bibel ist äußerst weise. Es zeigt sich in der Seelsorge immer wieder: Stille leben statt reden. Praktizieren und warten, bis der Herr den anderen zieht und ruft. Das ist der Weg, der wirklich auch zum Ziel führt. Und darin brauchen wir Geduld. Darin brauchen wir viel Gnade. Aber die Bibel sagt, bei dem Herrn ist viel Gnade. Er ist der Gott aller Gnade, von dem alle Gnade kommt. Versteht ihr? Und wenn wir seine Wege gehen, wenn wir diese heilige Ordnung der Ehe respektieren und uns drunter beugen, dann gibt Gott Gnade, dass wir auch diese Wege gehen können. Das gilt auch für solche, die geschieden sind, wo das vielleicht schon in der Zeit, wo sie noch keine Christen waren, passiert ist. Das kommt ja immer mehr vor. 1. Korinther 7, lesen wir vielleicht mal einfach den Ratschlag des Wortes Gottes auch für solche Menschen. Wir sind oft geneigt, so viele psychologische und menschliche Ratschläge zu hören, aber das, was die Bibel sagt, das hören wir gar nicht wirklich. 1. Korinther 7, Vers 11 und Vers 39. Ich lese vom Zusammenhang her von Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau nicht von dem Mann geschieden werde. Also nochmal, das Gebot Gottes ist keine Scheidung. Und dann die Klammer. Wenn sie aber auch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Also nochmal, die Lehre der Bibel ist so klar, wie es überhaupt nur geht. Scheidung ist verboten. Wiederverheiratung ist Sünde, ist Ehebruch. Wenn jemand geschieden ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder alleine zu leben oder sich wieder mit dem Ehepartner zu versöhnen. Ja? Und wir müssen aufpassen, dass wir das Wort Gottes nicht verdrehen, um aus menschlicher Sympathie Menschen, die in großen Nöten sind, und das darf man ja nie unterschätzen oder missachten, das sind große Nöte, aber dass wir da ihnen einen Weg zeigen wollen, der am Wort Gottes vorbeiführt und gegen das Wort Gottes geht. Da machen wir uns unter Umständen der Sünde, der Beihilfe zur Sünde schuldig. Es gibt diesen Weg, und dann in Vers 39 heißt es, wenn aber der Mann, eine Frau ist gebunden, so lange Zeit ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn. Ja, also das ist die Ordnung Gottes. Und wenn wir die annehmen, dann heißt es unter Umständen, dass wir als Geschiedene alleine bleiben müssen. Obwohl vielleicht der Wunsch nach einer Ehe da ist. Und ihr Lieben, da gilt es auch wieder, dort wo wir Buße tun über unsere falschen Wege, über unser eigenes Versagen, da gibt Gott Gnade. Dort wo wir seine Ordnungen anerkennen, statt irgendwelche pharisäischen Schleichwege drumherum zu finden, dort gibt Gott Kraft, den Weg zu gehen, den er gebahnt hat. Es ist eine harte Sache, als Geschiedener ledig zu bleiben. Wie es auch eine schwere Sache ist, als Lediger, der keinen Ehepartner im Herrn findet, alleine zu bleiben, anstatt sich außerhalb des Herrn vielleicht an jemand Ungläubiges oder Zweifelhaftes zu verheiraten. Aber ich bin überzeugt davon, wer diesen Weg in der Verbindung mit Gott geht, der bekommt Gnade dafür. Der bekommt Kraft, diesen Weg zu gehen und trotzdem ein frohes und erfülltes Leben zu haben. Das kann der Herr Jesus. Warum? Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben und volle Genüge haben. Nicht Menschen füllen unseren Mangel aus, sondern Gott füllt unseren Mangel aus, nach seiner Herrlichkeit in Christus, allen unseren Mangel. Wenn wir das verstehen, dann haben wir auch den Mut und die Kraft, ledig zu bleiben, wo Gottes Lebensführung es so will, auch wenn es hart ist, auch wenn es ein Kampf ist. Es fordert uns heraus, ganz eng mit dem Herrn zu leben und unsere Fülle wirklich in ihm zu suchen und in nichts Menschlichem. Aber gesegnet ist ein Leben, das so gelebt wird, ganz gewiss. 1. Korinther 7, 32 bis 35 spricht von denen, die ehelos bleiben, jetzt nicht als Geschiedene, sondern einfach bewusst aufgrund ihrer Lebensführung. Da heißt es: Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Es ist ein Unterschied zwischen der Frau, der verheirateten Frau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, auf dass sie heilig sei, sowohl an Leib als Geist. Die Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht auf dass ich euch eine Schlinge überwerfe, sondern zur Wohlanständigkeit und zu ungeteiltem Anhängen an dem Herrn. Also Paulus gibt den Rat, es ist um des Herrn willen durchaus ein guter und empfehlenswerter Weg, ledig zu bleiben. Dann kann man ungeteilt dem Herrn anhängen und für ihn besorgt sein. Er sagt auch ganz klar, ihr sündigt nicht, wenn ihr heiratet. Es ist völlig in Ordnung, wenn es im Herrn geschieht. Ja? Aber es ist ein durchaus guter Weg, wenn man in der Kraft des Geistes diesen Weg geht, kann es ein großer Segensweg sein. Ja? Und das ist auch eine Ermutigung für die, die einen solchen Weg geführt sind, dass sie doch, ob der nun zeitweilig oder auch auf Dauer ist, einfach auch da Gottes Lebensführung annehmen können und ein Ja finden zu dem Willen Gottes und auch das Vertrauen, dass Gott die Gnade hat, diesen Weg zu gehen. Denn von Gottes Gnade sind wir ja immer abhängig, ob als Verheiratete oder Unverheiratete. Ja, wir können unseren Weg nicht in eigener Kraft gut gehen. Jeder Christ wird scheitern, wenn er im Vertrauen auf seine eigene Kraft irgendeinen Weg geht. Ja? Wir können die Wege nur in Christus, nur mit Gott gehen, aber dann sind es auch Segenswege. Auch solche, wo die Welt sagt, ja, der hat ja alles verpasst. Ja? So sagt ja Paulus. Ne? Wenn wir an Christus nur in dieser Welt glauben, dann sind wir die größten Narren. Ja? Wir geben unser Leben hin und verzichten auf alles Mögliche und nachher war es nichts. Ja? Wenn das wirklich wahr wäre, dann lasst uns essen und trinken und das Leben genießen. Ne? Dann könnten wir ruhig sündigen. Aber so ist es ja nicht. Weil Christus Realität ist, weil das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes Wirklichkeit sind, deswegen können wir ganz anders leben als die Welt. Nach völlig anderen Maßstäben und dabei glücklich sein, dabei froh sein und ein kraftvolles Leben führen. Nicht ein Leben, was bloß so vor sich hin tröpfelt, sondern wenn wir in Christus unsere Wege wirklich bejahen und bewusst gehen, dann ist es ein kraftvolles, ein überfließendes Leben, das wir führen dürfen. Also das ist ganz wichtig, dass wir in unserem Leben sehen, Gott hat einen Plan für die Ehe. Gott hat Ordnungen für die Ehe. Und je mehr ich diese anerkenne und wirklich die Ehe heilige als etwas von Gott gegebenes, als eine heilige Ordnung und versuche, diese Ordnung kennenzulernen und auszufüllen im Gehorsam und im Glauben, desto mehr werde ich feststellen, mein Leben kommt in gute, in gesunde Bahnen. Ich merke plötzlich den Segen Gottes in meinem Leben. Und wenn wir diese Wege missachten, auch wenn wir gläubig sind, wir werden diesen Segen verpassen. Wir werden Gericht und Schwierigkeiten auf uns ziehen. Züchtigung. Ja, das muss man ganz klar sehen. Die Bibel spaßt nicht mit diesen Dingen. Ja, wir müssen hier nüchtern sein und erkennen, hinter dieser Lebensordnung steht der heilige Gott selbst. Und er wird antworten, wenn wir diese Lebensordnung verletzen und missachten. Keine Frage. Er wird aber auch antworten, wenn wir uns vor ihm beugen und wenn wir seinen Willen zu erfüllen suchen, dann wird er Ströme des Segens über uns gießen. Ich komme zu den Schlussfolgerungen. Eines ist, denke ich, ganz deutlich geworden. Ich hoffe es jedenfalls und ist sehr, sehr wichtig. Ob wir nun in der Ehe leben oder ohne Ehe leben, unser Leben soll praktizierte Christusnachfolge sein. Und Christusnachfolge ist immer auch Kreuzesnachfolge. Eine der ganz großen Nöte der Gesetzlosigkeit innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Christen ist, dass man heute nicht mehr leiden will, um des Herrn Jesus willen und seines Wortes willen. Dass man nicht mehr bereit ist zu sagen, ja tatsächlich, Gott hat mir vielleicht als Folge meiner Sünde oder auch sonst einen Weg der Lebenserfüllung, den ich mir gewünscht habe, verbaut. Da rebelliert man auch als Christ. Da sucht man so lange, bis man einen Prediger findet, der sagt, natürlich kannst du dich scheiden lassen, wieder verheiraten. Gebt dir den Segen Gottes drauf. Ja? Natürlich finden wir auch solche Prediger heute. Aber ob wir den Segen Gottes finden, das ist eine ganz andere Frage. Versteht ihr? Der Mensch ist ein Lügner von Natur aus. Er mogelt gerne. Er will gerne sich das Kreuz vom Hals schaffen. Und das geht nicht. Das geht auch in einer christlichen Ehe nicht. Wenn wir das nicht anerkennen, dass wir auch in der christlichen Ehe unser Kreuz zu tragen haben, dass Gott selbst uns Schwierigkeiten sendet und Nöte. Warum? Weil wir sonst in unserer Selbstsucht und unserem fleischlichen Wesen verrotten würden, wenn wir nicht auch das Kreuz hineingesandt bekämen. Ist uns das bewusst, dass es auch die Liebe Gottes ist, wenn er uns manchmal in Leiden und Schwierigkeiten führt? Weil er will uns in das Bild Christi hineingestalten. Er will uns nicht so lassen, wie wir sind, dass wir nach 40 Jahren Christsein noch immer dieselben Züge des alten Menschen tragen, wie am Anfang. Und dazu gehört Leiden. Dazu gehören nicht erfüllte Wünsche. Dazu gehören Enttäuschungen, mit denen wir lernen müssen, geistlich fertig zu werden. Versteht ihr? Wir müssen diese nüchterne Sicht haben für die Ehe. Die Ehe ist Christusnachfolge und Kreuzesnachfolge. Das Leben ohne Ehe ist Christusnachfolge und Kreuzesnachfolge. So anders können wir es gar nicht bewältigen. Aber wenn wir es so annehmen und so gehen, dann gibt Gott Kraft und Gnade. Ganz gewiss. Es ist einfach so wichtig, dass wir auch sehen, Gott sollte im Mittelpunkt unseres Lebens stehen. Wir fragen oft nur, was dient mir? Wie kann ich meine Bedürfnisse befriedigen? Wie kann ich gut rauskommen bei meinem Leben? Und die Bibel sagt, ein gesundes geistliches Leben als Christ ist, dass wir in allem die Herrlichkeit und Ehre Gottes suchen. Lasst uns doch danach streben, so zu leben, dass in unserem Leben in der Ehe und ohne Ehe, dass in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Wenn das unser Ziel ist, dann werden wir auch diese heiligen Eheordnungen nicht missachten, uns nicht drum rummogeln, sondern wir werden sie befolgen. Und zwar freudig und bewusst in dem Wissen, ich gehe einen Weg, der vor der Welt Torheit ist, der aber vor Gott angenehm ist und ihm Freude macht. Und das möchte ich auch nochmal zur Ermutigung sagen. Wenn wir so christliche Ehe leben und christliche Ehelosigkeit, dann sind wir ein unerhört starkes Zeugnis in der Welt. Das merkt man, wenn man zum Beispiel in der Schulklasse ist, in der Elternversammlung und so sieht und mitkriegt, was alles für Elend ist. Ja? Dass eine Ehe, wo erkennbar beide Ehepartner zueinander halten, einander lieb haben, wo sie den Mut haben, auch Kinder zu haben, vielleicht auch mehr Kinder als nur zwei, dass das ein Zeugnis ist, dass die Leute auch was noch gibt. Woher nehmen Sie die Kraft? Wie ist es? Warum ist es? Versteht ihr? Das ist eine ganz wichtige und wertvolle Art und Weise, den Herrn zu ehren und für ihn Zeugnis zu geben. Auch wenn jemand alleinstehend ist und die Leute merken, ja, der ist ja gar nicht völlig betrübt und völlig verzehrt, nachdem, dass er unbedingt jetzt einen Mann haben muss oder eine Frau, sondern der kann zufrieden und glücklich leben, so wie er ist. Das ist auch ein sprechendes Zeugnis. Ja, da werden auch Leute einen ansprechen, wenn man so lebt. Versteht ihr? Und sie werden einem auch die Botschaft von Christus mehr abnehmen, weil sie merken, da steckt Leben dahinter, praktiziertes Leben. Und da möchte ich euch Mut machen. Dieser Weg macht euch zu Zeugen, da müsst ihr gar nicht erst den Mund aufmachen. Und das ist das wirkungsvollere Zeugnis, dass man nämlich zuerst mal vom Leben was abspürt, bevor wir mit dem Mund Zeugnis geben. Auch praktizierte Keuschheit und Reinheit, zum Beispiel am Arbeitsplatz, dass ein junger, lediger Christ bestimmte Dinge nicht mitmacht, bestimmte Witzeleien, bestimmte Anzüglichkeiten, bestimmte Flirts, mit irgendwelchen unverheirateten oder verheirateten Frauen am Arbeitsplatz, das ist ein Zeugnis. Das wird vielleicht verlacht, aber die Leute in irgendeinem Winkel ihres Herzens lachen sie nicht, sondern sehen, Mensch, das ist eigentlich genau richtig. Ja? Solche Dinge, da möchte ich euch Mut machen dazu. Das ist etwas, was Gott gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. Und die Ehe, die christliche Ehe, ist einer der Grundpfeiler seines Reiches. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Ja? Die kleinste Einheit, die elementare Einheit ist Ehe und Familie, sowohl im Staat und in der Gesellschaft, als auch in der Gemeinde Jesu Christi. Ja? Das ist das Haus. Ja? Das ist die elementare Einheit. Und wenn es dort stimmt, dann hat es einen segensreichen Einfluss auch in der Gemeinde und eben auch in der Welt. Noch etwas müssen wir sehen. Wenn Ehe das alles ist, dann ist sie auch einem geistlichen Kampf ausgesetzt. Wie auch die Ehelosigkeit. Ein solcher Weg der Christusnachfolge bleibt nicht unangefochten, sondern Satan wird versuchen, solche Ehen anzugreifen. Satan wird versuchen, zum Beispiel Gedanken der Bitterkeit und Unversöhnlichkeit in das Herz eines Ehepartners zu schießen. Und wehe uns, wenn wir denen nachgeben. Satan wird versuchen, irgendwelche Streits und Schwierigkeiten reinzubringen und Entmutigung, die Leute auf fleischliche Wege zu lenken, damit dieses Zeugnis ausgelöscht wird. Und deswegen müssen wir wachsam sein. Deswegen müssen wir auch als Ehepartner gemeinsam beten für unsere Ehe, müssen offen sein zueinander, müssen miteinander reden über Dinge, die sich da vielleicht angesammelt und angestaut haben. Und als Ledige müssen wir aufpassen, dass nicht der Feind irgendwo plötzlich eine Person in unseren Lebensweg reinbringt, durch die er uns verleiten will zu einer falschen und irregeleiteten Verbindung, die uns geistlich gesehen das Genick bricht. Nicht, dass wir deswegen verloren gehen würden, aber als fruchtbare Christen können wir sehr wohl dem Reich Gottes damit ein Stück ausgeschaltet sein. Versteht ihr? Wachsam sein und wirklich beten und wirklich diese auch diese Ehe und Ehelosigkeit, diesen Weg als ein Kampffeld zu sehen, finde ich ganz, ganz wichtig. Auch, dass wir in der Fürbitte für die Gemeinde immer wieder an die Ehepartner und auch an die Ledigen denken, damit da Gottes Ordnung bewahrt werden kann und weitergeführt werden kann. Letzter Gedanke, christliche Ehe und Ehelosigkeit lebt aus der Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus als dem Haupt und dem Erlöser. Und was ganz wertvoll ist und wichtig ist, was wir einfach, ohne dabei mystisch zu werden, bedenken dürfen. Wir haben, jeder Christ, einen Bräutigam. Einen himmlischen Bräutigam. Versteht ihr? Niemand ist allein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist wahr. Manche Ledigen sagen, ja, da steht's doch, ich brauche doch einen Mann, einen Ehepartner, warum verweigert mir das Gott? Aber ihr Lieben, wenn wir die Bibel anschauen, wir alle sind als Gläubige einem Manne verlobt, ob ledig oder verheiratet. Und das ist der Herr Jesus, unser Heiland, unser Retter, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat, der uns die Fülle verheißen hat und die Fülle schenken will. Das sollte die erste und tiefste Beziehung im Leben eines jeden Christen sein, auch wenn er verheiratet ist, nicht die eigene Frau, nicht der eigene Mann, sondern der Herr Jesus sollte den ersten Platz in unserem Herzen einnehmen. Und wenn wir das mehr ausleben könnten, dann können wir zum Beispiel als Ledige, vielleicht auch als Geschiedene, die alleine bleiben müssen, dann können wir ein Leben führen, das erfüllt ist, aus dem der Herr Jesus herausleuchten kann. Wir sind nicht allein. Wir haben einen himmlischen Bräutigam, egal wie unsere Lebensführung ist. Der ist immer bei uns. Er liebt uns mehr, als jeder Mensch es kann. Stellen wir doch nicht falsche und überspannte Ansprüche an die Liebe unseres Ehepartners. Daran können Ehen scheitern. An einem scheinbar übergeistlichen Anspruch. Mein Mann sollte so sein und er ist bloß so. Und damit werde ich jetzt nicht fertig. Und da mache ich an ihm rum, so lange bis ich ihn verbessert habe. Und in Wirklichkeit kann man dadurch, und das gilt umgekehrt natürlich ganz genauso, ihn zugrunde richten geistlich. Das ist überhaupt nicht geistlich, auch wenn es geistlich scheint. Ja? Ich muss meine Genüge in Christus finden und sehen, dass ich gesetzt bin, meinen Ehepartner zu lieben, nicht von ihm alles zu empfangen, sondern zu geben. Und das ist die große Not. Das verstehen wir als Christen gar nicht mehr, dass wir dafür leben, um zu geben, nicht um zu nehmen. um zu dienen und nicht um bedient zu werden. Versteht ihr, wenn wir das mehr verstehen, dann werden unsere Ehen glücklicher, dann kommen wir mehr zur Ruhe im Herrn, weil er füllt alle unsere Bedürfnisse aus, wenn wir richtig mit ihm leben. Und da hängt es oft in unserer Beziehung zum Herrn Jesus, nicht nur in unserer Beziehung zu anderen Menschen, sondern in unserer Beziehung zum Herrn hängt es doch. Und lasst uns doch da den Herrn mehr suchen und darum beten, dass er mehr wirklich der Mittelpunkt und das alles Ausfüllende unseres Lebens wird. Und dann wird unser Leben ein Zeugnis sein. Dann leben wir auch hin auf diesen Moment, wo er als der Bräutigam kommt und uns von der Erde wegholt und wo alles erfüllt wird, was in Herrlichkeit an Verheißungen und Segnungen uns gegeben ist. Und wenn wir auf diesen Moment hinleben, dann werden wir auch die Schwierigkeiten, die Herausforderungen unseres Lebens in der Ehe und in der Ehelosigkeit besser bewältigen können. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dazu schenkt uns der Herr Gnade. Ich möchte am Schluss noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir doch von Herzen danken, dass du mit deinen Gedanken über die Ehe etwas wirklich Gutes für uns hast, dass sie aus deiner Liebe und Fürsorge für uns geboren sind. So leicht kommen wir mit unserem fleischlichen Sinn in Auflehnung gegen diese Ordnungen, denken, sie seien zu hart, sie seien zu eng. Ach, lass uns doch wirklich das erkennen und sehen, wie du die Ehe gemeint hast, wie du uns gemeint hast, wie du uns haben willst. Und führe uns doch in die Umkehr, Herr. Dort, wo wir entgegen dieser Wege, die du uns vorgezeichnet hast, gegangen sind. Ja, wir alle versagen da vielfältig vor dir. Und wir dürfen so dankbar sein, dass deine Barmherzigkeit und Liebe, deine Güte uns gilt. Ja, dass wir wissen dürfen, du hast uns vergeben, du vergibst uns auch immer wieder, wenn wir zu dir kommen mit unserem Versagen, mit unserem Abweichen. Und so dürfen wir auch Kraft finden, bei dir einander zu vergeben. Ach, schenke doch du Gnade all den Geschwistern auch hier, die noch in keiner Ehe sind, die sich vielleicht vorbereiten, die noch jung sind, dass sie doch in der rechten Weise sich vorbereiten, dass sie doch wirklich auch in Reinheit, in Abhängigkeit von dir ihren Ehepartner suchen und warten können, bis du den gibst, den du wirklich ausgewählt hast für sie, dass sie vertrauen können, dass du gute Absichten mit ihrem Leben hast, dass sie nicht der Falle des Feindes und der Überredung der Menschen anheimfallen, die ihnen andere Wege zeigen. Gib doch du Gnade für alle Ehen, dass dort wirklich Liebe, Versöhnung, Vergebungsbereitschaft, Sanftmut praktiziert wird und dass wir doch alle in unseren Ehen mehr auf dich ausgerichtet werden, dass wir lernen, mehr für dich zu leben und Frucht für dich zu bringen. Und gib du ganz besondere Gnade denen, die durch deine Lebensführung ledig bleiben müssen, sei es Geschiedene, sei es solche, die einfach nach deinem Willen nicht in eine Ehe hineingeführt werden. Herr, wir sehen die Schwierigkeiten, die das menschlich bringt. Gib uns Gnade und Barmherzigkeit und Hilfe für sie. Aber wir wissen auch, dass du die wahre Hilfe hast, dass du allen Mangel ausfüllen kannst, dass du auch ein solches Leben wirklich gebrauchen kannst und zum Segen erfüllen kannst. Und wir preisen dich dafür und danken dir, dass wirklich die Wege, die wir in deiner Nachfolge gehen dürfen, Segenswege sind. Hab du Dank und lege deinen Segen und Frieden über uns alle. Amen.